Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Mario Dobowiszek im Studio herzlich willkommen. Wir blicken an diesem Abend auf das Treffen der G7 in Biarritz. Eine Annäherung im Atomstreit mit dem Iran hat es unter anderem gegeben, allerdings keine im Handelsstreit mit China. Gleich dazu auch ein Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler Michael Bräuninger. Die SPD will eine Vermögenssteuer einführen, die Linke in Berlin die Mietpreise kappen und der Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Brasilien gestaltet sich schwierig. Und es gibt doch noch eine Abschlusserklärung des Gipfels der 7 führenden Industriestaaten der G7 in Biarritz. Wenn auch nur sehr abgespeckt. Eine Seite kurz, aber immerhin, denn schon die letzten beiden Gipfel endeten im Streit. Wichtig vor allem, wie so oft bei Gipfeln dieser Art, das, was am Rande geschieht. Zum Beispiel eine diplomatische Annäherung im Atomstreit zwischen den USA und dem Iran. Anja Günther berichtet.
Ein umtriebiger Gastgeber, viele Begrüßungs- und Abschiedsküsschen sowie ein diplomatischer Paukenschlag. Dieser G7-Gipfel war anders als viele zuvor. Auch wenn es hinter verschlossenen Türen vielleicht inhaltlich mal knirschte, nach außen hin zeigten sich die Staats- und Regierungschefs aus den USA, Kanada, Japan, Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien demonstrativ geschlossen.
Das Traumteam von G7 ist G7,
bilanzierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Frankreichs Präsident und Gipfelgastgeber Emmanuel Macron heimste von seinen G7-Kollegen viel Lob ein. Super organisiert, tolle Atmosphäre, so die einhellige Meinung. Am letzten Gipfeltag überraschte Macron dann noch mit einer Top-Nachricht, einem möglichen Gespräch zwischen den Präsidenten des Iran und den USA über das iranische Atomprogramm.
Ich wünsche mir, dass uns in den nächsten Wochen ein Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Rouhani und Trump gelingt. Wir haben die Bedingungen für ein solches Treffen geschaffen und für eine Verständigung.
Die USA hatten das Atomabkommen mit dem Iran 2018 einseitig aufgekündigt. Anders als die übrigen G7 auf dem Verhandlungsweg wollen die USA Teheran mittels harter Wirtschaftssanktionen bewegen, nicht in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Der Gesprächsfaden war abgerissen. Jetzt könnte er unter bestimmten Umständen wieder aufgenommen werden, so Trump.
If the circumstances were correct or the right, I would certainly agree to that.
Ungewohnte Töne von Trump, der sich in Biarritz überhaupt ungewöhnlich zugewandt, gut gelaunt und beinahe handzahm zeigte. Alles super, alles perfekt, schwärmte Trump. Wobei, ganz perfekt lief es dann doch nicht. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter. Im Vier-Augen-Gespräch mit Trump hatte Kanzlerin Merkel allerdings noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig freier Handel für die globale Weltwirtschaft ist.
Ich hatte Ihnen des Öfteren schon erzählt, dass unsere Gespräche eigentlich immer sehr offen und unkompliziert sind.
Ein Abbau von Handelsbarrieren werde angestrebt, heißt es im kurzen Abschlusskommuniqué der G7. Dieses Dokument war eigentlich gar nicht geplant, aber die G7 wollten so ihre Geschlossenheit und den positiven Geist ihrer Debatten unterstreichen, wie es heißt. Noch einige konkrete G7-Beschlüsse in Kürze: 20 Millionen Euro Soforthilfen im Kampf gegen die Waldbrände in der Amazonasregion, eine Initiative, die für mehr Stabilität und Sicherheit in der afrikanischen Sahelzone sorgen soll, ein Ja zum verstärkten Kampf gegen Ungleichheiten in der Welt und eine Aufstockung des globalen Gesundheitsfonds. Nichtregierungsorganisationen zeigten sich nur bedingt zufrieden. Sie hätten sich eine verbindlichere Abschlusserklärung gewünscht.
Anja Günther berichtete. Neben den großen Runden der G7 sind es vor allem die kleinen, die Bewegungen in oft festgefahrene Konflikte bringen oder unterkühlte bilaterale Beziehungen wieder auffrischen. Die Bundeskanzlerin stand dabei in Biarritz eher in der zweiten Reihe, im Vordergrund vor allem der Gastgeber, Frankreichs Präsident Macron. Und natürlich US-Präsident Donald Trump. Auf ihn musste die Kanzlerin länger warten als geplant. Dafür kündigte Trump an, Deutschland besuchen zu wollen. Das wollen wir vertiefen mit Frank Capellan.
Sie haben das ja jetzt ein paar Minuten miterlebt, sagt die Kanzlerin später. Wirklich anders war das dann im Vier-Augen-Gespräch auch nicht. Begeisterung klingt anders. Als sie am Mittag, beobachtet von deutschen und amerikanischen Journalisten, in einem kleinen Raum des Tagungszentrums von Biarritz neben dem US-Präsidenten sitzt, wirkt sie eher gelangweilt, so als müsse sie das jetzt nun mal über sich ergehen lassen.
She's a brilliant woman and she understands exactly where everything is.
Sie ist eine brillante Frau, lobt Donald Trump. Merkel hat Durchhaltevermögen, meint er zu einer US-Journalistin, die von ihm wissen wollte, wie er denn zum Abschied der einzigen Frau in der G7-Runde stehe. Täuschen Sie sich nicht, vielleicht ist sie ja noch lange da, Und auch die Kanzlerin selbst will von Abschied hier nichts wissen.
I'm still here.
Ich bin ja noch da, meint Merkel. Und wenn sie es im nächsten Jahr auch noch ist, dann dürfte sie Trump in Miami besuchen. Dort soll das nächste Treffen stattfinden, wenn die USA die G7-Präsidentschaft innehaben. Trump schwärmt von den Möglichkeiten dort, dem riesigen Flughafen. Jedes Land könne ein eigenes Haus erhalten. Alles wirklich sehr great. Zuvor allerdings will der US-Präsident doch einmal nach Berlin kommen. Ich werde kommen, sehr bald, verspricht er. Einen offiziellen Antrittsbesuch in Deutschland hat er nie gemacht. Zum G20-Gipfel war er in Hamburg. Einmal kurz auf dem US-Stützpunkt Ramstein, auf der Rückreise aus dem Irak. Auch da spricht Bände darüber, wie es derzeit um das deutsch-amerikanische Verhältnis steht.
I have German in my blood. I'll be there.
Deutsches hat er im Blut. Trump deutet auf seine deutschen Vorfahren hin und überlegt öffentlich, wie schnell er denn seinen Besuch in Berlin realisieren könnte. Nächsten Freitag bin ich ohnehin in Warschau, sagt er. Samstag vielleicht? Nein, ist dann doch ein bisschen früh. Aber er werde kommen, ganz sicher. Merkel hört regungslos zu. Und wie steht sie zur Zukunft von G7 generell?
Das Traumteam von G7 ist G7.
Antwortet sie auf die Frage, ob Trump und Macron nun das neue Traumpaar der Runde würden. Gute Antwort, wirft der Präsident ein und beginnt eine Lobeshymne auf das Treffen in Biarritz.
We've had very good talk.
Very successful, very friendly. G7 am Ende? Fake News. Sie haben doch schon geschrieben, dass das mit dem Gipfel nichts wird, als ich noch gar nicht abgeflogen war.
And I think we've done a really great job.
Frank Capellan berichtete. Zurück zum großen Ganzen der G7, zur diplomatischen Annäherung zwischen den USA und Iran. Ein Telefonat, ein Besuch des iranischen Außenministers in Biarritz und ein Gesprächsangebot an Irans Präsidenten. Darüber habe ich am Abend mit Michael Bräuninger gesprochen, Ökonom, Volkswirt an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet die Annäherung zwischen den USA und dem Iran für die Weltwirtschaft?
Ja, das sind sicherlich gute Zeichen für die Weltwirtschaft. Das ist eine Beruhigung in der Weltwirtschaft, die ja im Augenblick durch große Unsicherheit gekennzeichnet ist. Es gibt viele verschiedene Krisen, davon auch eine Krise mit dem Iran, die Frage, wie es dort weitergeht, ob es dort irgendwann zu militärischen Konflikten sogar kommt. Und das scheint sich jetzt etwas zu beruhigen und insofern verschwindet hier eine gewisse Unsicherheit oder sie wird zumindest reduziert und das ist ein gutes Zeichen. Und insofern könnte das auch der im Augenblick relativ schlechten Stimmung etwas entgegensteuern.
Wie stark belastet denn die Unsicherheit, wie Sie es nennen, am Persischen Golf den Welthandel, die Weltwirtschaft?
Es ist sicherlich eine von den verschiedenen Unsicherheiten, die eine wichtige Rolle spielen. Ich meine, hier ist die Ölregion betroffen. Es ist eine wichtige Verbindungsstraße betroffen und ist letztlich ein Krisenherd, bei dem man nie weiß, wie sich das auswirkt, wie das weiter eskalieren könnte. Insofern ist das ein wichtiger, auch wirtschaftlicher Effekt, der hier eintritt oder die Unsicherheit hat schon eine große Bedeutung und die Beruhigung umgekehrt, wenn es sich hier beruhigt, dann hat das sicherlich auch eine positive Wirkung.
US-Präsident Trump signalisiert Gesprächsbereitschaft, will Irans Präsident Rouhani treffen. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass der Streit dann ein baldiges Ende finden könnte?
Ja, die sind natürlich nur begrenzt. Also es ist sicherlich ein gutes Zeichen, wenn die sich treffen und wenn Gespräche erstmal stattfinden. Das ist immer die Voraussetzung. Insofern ist es ein gutes Zeichen. Man weiß aber ja auch, dass Trump sehr wechselhaft ist und dass es nicht bedeutet, dass er nächste Woche noch immer dieselbe Stimmung hat. Und insofern muss man das erstmal abwarten. Aber zunächst mal ist die Gesprächsbereitschaft immer die Voraussetzung dafür, dass es vorangeht und dass es Gespräche gibt.
Gesprächsbereitschaft ist auch wichtig für ein ganz anderes Konfliktfeld, der Handelsstreit nämlich. Da konnte sozusagen ein Nebenschauplatz abgeräumt werden, nämlich der Streit um Frankreichs Digitalsteuer, auf die die USA mit Strafzöllen für französische Weine antworten wollten. Das ist also vom Tisch. Nicht vom Tisch dagegen ist der Handelsstreit zwischen den USA und China, der weitaus schwerwiegender ist. Da hat Trump jetzt aber gesagt, man sei einer Lösung nie näher gewesen als heute. Was könnte er damit meinen?
Das weiß man ja nicht so genau, was er mit solchen Aussprüchen meint. Ich sehe jetzt keine direkte Lösung und ich sehe auch nicht, dass es hier schnell und einfach zu Lösungen kommen wird. Die Situation ist verfahren, die Positionen sind eigentlich sehr festgerückt und die Ideen, die Trump hier hat, werden sicherlich nicht einfach in China umgesetzt. Also weder China noch Deutschland wird schnell die Exporte reduzieren, was sich Trump ja eigentlich wünscht. Und insofern glaube ich nicht, dass es hier einfache und schnelle Lösungen geben wird.
Zuletzt hatte sich der Handelsstreit ja sozusagen sogar noch weiter verschärft. Wer sitzt da letztlich am längeren Hebel?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Was heißt hier am längeren Hebel? Letztlich schadet der Handelsstreit allen. Die Verzahnung der Weltwirtschaft hat letztlich zu der guten wirtschaftlichen Entwicklung, die wir über die letzten Jahrzehnte hatten, sehr stark beigetragen. Und wenn wir jetzt eine Deglobalisierung haben, ist das sicherlich schädlich für alle. Und hier gibt es keinen einfachen längeren Hebel. Die Frage ist, wer die größere Leidensbereitschaft hat oder wer den größeren Effekt hat. Das ist sehr schwierig zu sagen. Es ist auch sozusagen schwierig innerhalb der Länder, aber auch innerhalb jedes einzelnen Landes gibt es Gewinner und Verlierer. Es gibt besonders stark betroffene Branchen. Das sind in Deutschland natürlich besonders die exportintensiven Branchen. Es gibt eventuell auch Regionen, die dabei gewinnen, einzelne Leute, denn Trump macht das ja schon, um einzelne Gruppen seiner Wähler zu schützen. Hier gibt es sicherlich auch einzelne Gewinner in den USA. Umgekehrt könnte es auch in Europa einzelne Gruppen geben, die von so einem Streit dann profitieren. Die Mehrheit und insgesamt ist es ein Verlust.
Ein weiteres Mal blitzte Donald Trump bei den anderen Gipfelteilnehmern damit ab, Russland wieder mit einzubinden, aus den G7 wieder die G8 zu machen. Jetzt kündigt der US-Präsident an, Russlands Präsidenten trotzdem zum nächsten Gipfel in die USA einladen zu wollen als Gast. Wie wichtig wäre es auch aus wirtschaftlicher Sicht, dass Russland wieder an den Gipfeln der großen Wirtschaftsmächte teilnimmt?
Das wäre natürlich wirtschaftlich schon ein positiver Effekt. Letztlich wäre hier, wenn die Integration mit Russland wieder stattfindet, wenn es hier auch wieder Gespräche gibt, wenn hier wieder offenerer Handel stattfindet, wäre das sicherlich ökonomisch gesehen ein Vorteil. Dem muss man halt entgegenhalten, dass es halt schwierig ist, Russland wieder politisch vollständig einzubinden, denn letztlich muss man ja irgendwelche Maßnahmen gegen die Annexion in der Ukraine vornehmen und kann nicht einfach zur Tagesordnung wieder übergehen. Und insofern ist das abzuwägen, was wir hier politisch uns wünschen und was eventuell ökonomisch positiv ist. Hier muss man ganz klar sagen, wenn Russland wieder eingebunden wird und wenn es hier wieder eine stärkere Öffnung gibt, hat das ökonomisch positive Effekte, die natürlich politische Probleme mit sich bringen.
Das führt uns aber direkt zu der nächsten, vielleicht auch einer der letzten Fragen in unserem Gespräch. Sind die G7 überhaupt noch ein Wirtschaftstreffen oder ist es reine globale Weltpolitik?
Ich glaube, es war immer globale Weltpolitik oder eine Verbindung zwischen Wirtschaft und globaler Weltpolitik. Letztlich kann man diese beiden Dinge gar nicht voneinander trennen. Politische Entscheidungen haben ökonomische Konsequenzen und umgekehrt haben ökonomische Ziele, bewirken auch wiederum politische Entscheidungen. Also die beiden sind immer miteinander verzahnt und man kann das, glaube ich, nicht voneinander trennen.
Jetzt hatten viele in der Vergangenheit das G7-Format bereits totgesagt, gerade weil die Gipfelergebnisse oft eher dürftig ausgefallen waren. Für Trump war es dieses Mal ein Gipfel der Deals, könnte man sagen. Ein Deal mit Frankreich, einer vielleicht mit den Brexit-Briten, der nächste Gipfel möglicherweise im Trump-Hotel in Miami. Wie fällt Ihr Fazit aus?
Naja, man muss ja schon immer glücklich sein, wenn sie sich alle getroffen haben, gesprochen haben und dabei nicht weiter zerstritten haben und es nicht zum Abbruch gekommen ist, sondern die Gespräche stattgefunden haben und wenn es in einigen Teilen Einigungen gibt. Also ich glaube noch nicht an die ganz große Einigung und ich glaube auch nicht, dass die Probleme behoben sind. Letztlich haben sie sich nicht verschärft. Ich glaube nicht, dass es Lösungen wirklich gegeben hat, aber das ist ja auch schon etwas und Gespräche sind immer notwendig, um irgendwann zu Lösungen zu kommen. Ich glaube nicht, dass es schnell und einfach in den nächsten Monaten Verbesserungen oder wirkliche ernsthafte Verbesserungen gibt, aber es hat zumindest keine Verschlechterung gegeben und das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Muss das G7-Format deshalb eine Zukunft haben?
Das sind weiterhin die 7 wichtigsten Industrienationen und wichtigen wirtschaftlichen bedeutenden Nationen und hier ist es durchaus sinnvoll, dass sie sich regelmäßig zum Gespräch treffen, entweder vor Ort treffen oder zumindest zum Austausch treffen. Das könnte vielleicht auch mal elektronisch stattfinden, stärker. Aber letztlich glaube ich, dass Treffen und Gespräche notwendig sind.
Michael Bräuninger ist Ökonom an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Für die SPD ist sie eine Frage der Gerechtigkeit, für viele andere ein Irrweg, die Vermögenssteuer. Die reichsten 45 Familien in Deutschland besäßen so viel Vermögen wie 50% der Bundesbürger, so sagt es Thorsten Schäfer-Gümbel als kommissarischer SPD-Chef. Übersetzt heißt das so viel wie, genau dieses Vermögen solle doch bitte schön abgeschöpft werden. Den Sozialdemokraten geht es um Vermögen ab mehreren Millionen, um Superreiche also aus ihrer Sicht, die sich selbst freilich meist so nicht bezeichnen würden. Mit dieser neuen alten Idee einer Vermögensteuer stößt die SPD beim Koalitionspartner allerdings auf Unverständnis. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio.
1996 wurde die Vermögenssteuer letztmalig erhoben. Nun, 23 Jahre später, will die SPD sie wiederbeleben. Einstimmig beschloss das Parteipräsidium ein 5-seitiges Eckpunktepapier eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Das Timing also kein Zufall, räumt Thorsten Schäfer-Gümbel, einer der drei kommissarischen Parteichefs, am Mittag in einer Telefonkonferenz denn auch ein.
Natürlich spielen Wahlen immer eine Rolle. Es ist einfach so, dass die Aufmerksamkeit für Politik dann höher ist.
Und Aufmerksamkeit braucht die SPD. Sie will dezidiert eine Debatte anstoßen über die Vermögensverteilung in Deutschland, sieht in deren Korrektur eine der Gerechtigkeitsfragen überhaupt. Und dass die Partei dabei ihr linkes Profil schärft, ist ausdrücklich erwünscht.
Einer der Hauptvorwürfe aus den letzten Jahren uns gegenüber ist, dass wir die Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen nicht mehr entschieden genug beantwortet haben. Das tun wir heute, indem wir sagen, wir wollen das. Und natürlich hat das am Ende dann auch Auswirkungen auf unser Profil.
Bei den Details der wiederbelebten Vermögensteuer bleibt die SPD noch vage. Der Steuersatz soll bei 1% liegen und erhoben werden auf Grundbesitz und Immobilien, auf Unternehmensanteile, Barvermögen oder auch auf Aktien und Wertpapiere. Banken sollen hier melden, was Vermögende bei ihnen in Gewahrsam gegeben haben. Die Vermögensteuer soll nicht nur für natürliche Personen, sondern auch für Kapitalgesellschaften gelten, ihre Erhebung aber keine Jobs gefährden. Für Unternehmen und Unternehmer in Not soll es deshalb Verschonungsregeln geben. Auch Vermögen, das für die Altersvorsorge gedacht ist, soll weitgehend freigestellt werden. Ziel ist es in jedem Fall, die wirklich Vermögenden im Lande stärker zu belasten. 45 Familien besäßen hierzulande etwa die Hälfte des Vermögens, betont Schäfer-Gümbel. Und um diese zu treffen, soll die Vermögenssteuer erst oberhalb bestimmter Freibeträge erhoben werden. Eine konkrete Zahl nennt die SPD heute nicht. Als Hausnummer verweist man aber auf einen Gesetzentwurf, den mehrere rot-grün regierte Länder vor gut 5 Jahren zum selben Thema vorgelegt hatten. Danach würde die Vermögensteuer erst oberhalb eines Freibetrags von 2 Millionen Euro erhoben, so Thorsten Schäfer-Gümbel.
Wir haben gesagt Multimillionäre, das heißt, es sind auf jeden Fall mehr als 2. Wir haben ganz bewusst auf eine Zahl vermieden, weil ich ja weiß, wie der Betrieb läuft. Wenn wir das jetzt heute schon formal gemacht hätten, hätten alle nur über formale Grenzen geredet und uns geht es erst einmal um den Grundsatz.
Genauso grundsätzlich bleiben aber CDU und CSU bei ihrem Nein zu den SPD-Plänen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Sie ist das falsche Instrument zur falschen Zeit. Sie wird die Konjunktur eher belasten, sie wird keinen positiven Effekt haben. Und wenn wir jetzt eher überlegen müssen, Konjunktur zu stützen, anstatt sie zu schwächen, ist es auch völlig aus der Zeit, eine solche Debatte jetzt zu führen.
Chancen auf eine Wiederbelebung der Vermögensteuer gäbe es damit nur in einem Linksbündnis.
Theo Gers über den Vorschlag der SPD, die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Ein Vorschlag, wie wir gehört haben, den der Koalitionspartner ablehnt. CDU und CSU finden auf ihrer Präsidiumsklausur klare Worte dafür. Und da diese mitten in Sachsen, mitten im Wahlkampf stattfindet, vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag dort, holt die Union zunächst ein ganz anderer Konflikt wieder ein, wie Daniela Karls berichtet.
Heute Morgen vor dem Steigenberger Hotel an der Dresdner Frauenkirche. Rund 300 Bergleute aus dem Lausitzer Kohlerevier sind gekommen, um die Spitzen von CDU und CSU auf sich aufmerksam zu machen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer unterstützt das offenkundig.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Kumpel, ich finde es richtig, dass ihr gekommen seid.
Sowohl Kretschmer als auch die Bergleute hat wohl verunsichert, dass CSU-Chef Markus Söder kürzlich ein früheres Ausstiegsdatum als 2038 ins Spiel gebracht hat. Dazu dieser Bergmann.
Und wir wollen, dass die sich dran halten, dass das, was versprochen wird, auch umgesetzt wird und nicht das, was hier zwischen der Blume gerade rauskommt. Man hört das, man hört jenes. Auf dem Papier steht bis 38 der Kohleausstieg, aber in Wirklichkeit stehen irgendwelche anderen Zahlen, die viel, viel höher sind. Und deswegen stehen wir hier, dass wir sagen, wir wollen 38.
Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer beruhigt die Bergleute.
Wir haben einen Zeitpunkt fixiert, 38. Das ist der Rahmen, der umgesetzt werden muss. Und ich sage jedem, der jetzt meint, es muss sehr viel schneller gehen, dann müssen die anderen Bedingungen auch sehr viel schneller gehen.
Von möglichen Unstimmigkeiten zwischen CDU und CSU war nach der Präsidiumssitzung dann keine Rede mehr. Gemeinsam habe man daran gearbeitet, Orientierungshilfe in einem verunsicherten Land zu leisten, sagte CSU-Chef Söder. Dazu gehöre auch ein klares Nein zu Steuererhöhungen. Die von der SPD vorgeschlagene Vermögenssteuer lehnt Söder kategorisch ab.
Das falsche Instrument zur falschen Zeit. Sie wird die Konjunktur eher belasten. Sie wird keinen positiven Effekt haben. Und wenn wir jetzt eher überlegen müssen, Konjunktur zu stützen, anstatt sie zu schwächen, ist es auch völlig aus der Zeit, eine solche Debatte jetzt zu führen.
Kramp-Karrenbauer ergänzte noch, dass die SPD Antworten gäbe, die schon in der Vergangenheit nicht funktioniert hätten. Außerdem bekräftigte die CDU-Chefin, dass die Union an der schwarzen Null im Haushalt festhalten wolle. Keine Schulden zu machen sei für sie Ausdruck von finanzpolitischer Solidität. Am Schluss ergreift noch Ingo Senftleben, der CDU-Vorsitzende von Brandenburg, das Wort. Er schlägt den Bogen zur nahenden Landtagswahl. Schließlich hat das Unionspräsidium ja deshalb hier im Osten getagt.
Und es geht auch ein Stück weit um eine Richtungsentscheidung, dass wir es nicht zulassen, dass die Falschen einen Verrat begehen an der friedlichen Revolution vor 30 Jahren. Mit ihren Aussagen, mit ihren Plakaten, mit ihren Äußerungen.
Senftleben spielt auf die AfD und unter anderem ihren Slogan »Vollendet die Wende« an. Genau das war gestern Nachmittag auch vor der Frauenkirche zu hören, beim Wahlkampfabschluss der AfD. Heute gehört der Neumarkt Bergleuten und CDU-Politikern. Wahlkampfzeiten in Sachsen eben.
Der Bericht von Daniela Karls um 23 Uhr und 31 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Kommunen und Anbieter von E-Tretrollern wollen für mehr Ordnung und Sicherheit bei der Nutzung der kleinen Fahrzeuge sorgen. Uli Haug.
Unfälle vermeiden, chaotisches E-Tretrollerparken verhindern und die Roller besser in den Straßenverkehr einbinden. Diese Ziele haben sich die kommunalen Spitzenverbände und vier Anbieter gesetzt. Die Städte vor Ort können jetzt auf Grundlage der Vereinbarung mit den Verleihern über die Nutzungsbedingungen verhandeln. Die vier Anbieter wollen unter anderem sicherstellen, dass die E-Tretroller nicht mehr ungeordnet auf Gehwegen, in Fußgängerzonen oder vor Denkmälern stehen. Dabei könnte auch eine technische Lösung eine Rolle spielen. An speziellen Orten, die die Kommunen festlegen, sollen die Leihvorgänge einfach nicht mehr beendet werden können. Ein Bonussystem mit Preisnachlässen könnte die Kunden zusätzlich dazu animieren, die E-Roller ordentlich zu parken. Außerdem wollen die Kommunen, dass zum Schutz von Fußgängern die Rollergeschwindigkeit in gemeinsam genutzten Straßenbereichen automatisch gedrosselt wird, um Unfälle zu vermeiden. Das Bundesverkehrsministerium soll dafür die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Um zu viele Roller in den Innenstädten zu verhindern, könnten die Kommunen zudem Obergrenzen für bestimmte Stadtteile festlegen. Um sie in den öffentlichen Nahverkehr besser zu integrieren, sollen die E-Tretroller zudem möglichst gleichmäßig in den Städten verteilt werden.
Der Iran hat das Öl von dem zeitweise in Gibraltar festgesetzten Tanker trotz des erbitterten Widerstands der USA nach eigenen Angaben verkauft. Katrin Kleinbram.
Das Leichtöl im Wert von 130 Millionen US-Dollar ging an einen Käufer, den die iranische Regierung nicht nennt. Der neue Eigentümer müsse nun über das Ziel der Ladung entscheiden. Der Tanker befindet sich laut dem Internetportal Marine Traffic im Mittelmeer südlich von Griechenland. Ein Zielhafen ist seit gestern nicht mehr angegeben. Zuletzt hatten die Ortungsdaten angezeigt, das Schiff solle einen türkischen Hafen anlaufen, nur 200 Kilometer entfernt vom syrischen Hafen Baniyas. Die Behörden von Gibraltar hatten den Tanker Anfang Juli unter dem Verdacht festgesetzt, Öl nach Syrien zu liefern. Das wäre ein Verstoß gegen EU-Sanktionen. Seit rund einer Woche ist er wieder frei, nachdem die iranische Regierung versichert hatte, die Ladung sei nicht für Syrien bestimmt. Die USA fordern, das Schiff erneut zu beschlagnahmen. Ein iranischer Regierungssprecher warnte heute, jeder Versuch, das Schiff unter US-Kontrolle zu bringen, werde schwere Konsequenzen nach sich ziehen.
Rumäniens sozialliberale Regierungskoalition ist angesichts eines Streits vor der anstehenden Präsidentschaftswahl zerbrochen. Clemens Fehrenkotte.
Der langjährige Juniorpartner der rumänischen Regierung, die ALDE, teilte im Anschluss an eine Vorstandssitzung in Bukarest mit, die mehrjährige Koalition beenden zu wollen. Die vier Minister der Partei würden am Dienstagvormittag ihren Rücktritt aus dem Kabinett von Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă erklären, wie deren Vorsitzender Tericianu sagte. Damit verschieben sich mit erheblicher Zeitverzögerung die innenpolitischen Gewichte in Rumänien. Nach den EU-Wahlen im Mai hatten beide Regierungsparteien teilweise erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Vor allem die Sozialisten unter ihrem damaligen Parteichef Dragnea waren von den Wählern abgestraft worden, unter anderem wegen der Anstrengungen, die Korruptionsbekämpfung einschläfern zu wollen. Dragnea musste unmittelbar nach den Wahlen eine Haftstrafe wegen Verurteilung öffentlicher Gelder antreten. Ferner werfen die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November ihre Schatten voraus. Die Verunsicherung bei den bisherigen Regierungsparteien ist groß, dass sie in ihrer gegenwärtigen Konstellation nur sehr geringe Chancen haben werden, dem bürgerlichen Amtsinhaber Klaus Johannes seine Wiederwahl nehmen zu können. Regierungschefin Dancile von den Sozialisten ließ sich am Wochenende zur Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei küren. Auch der Parteichef des kleineren Koalitionspartners wollte dies tun, betrachtete jedoch die Entscheidung der Ministerpräsidentin dann als einen Affront, selber antreten zu wollen. Die Aufkündigung der Koalition schien daher nur noch eine Frage von Tagen zu sein.
Wir kommen zu unserem Börsenbericht aus Frankfurt und machen damit noch einmal einen Schritt zurück zu Donald Trump und dem Handelsstreit mit China. Claudia Werle.
Immer wieder schafft es der amerikanische Präsident, für Turbulenzen an den Finanzmärkten zu sorgen. Vergangene Woche die Eskalation in Sachen Handelsstreitigkeiten, heute versöhnlichere Töne. Es gäbe Verhandlungswillen auf beiden Seiten, so heißt es. Viele Anleger wollen so etwas nur allzu gerne hören. Denn die Streitigkeiten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hinterlassen mittlerweile tiefe Spuren. Gerade deutsche Industrieunternehmen, die sich auf den Export spezialisiert haben, leiden unter der schwächer werdenden Weltwirtschaft. Die Maschinenbauer sowie die Chemie- und Pharmabranche haben ihre Prognosen für das laufende Jahr bereits gesenkt. Den Autoherstellern machen die Dieselkrise, schwache Absätze und hohe Kosten für die Entwicklung der E-Mobilität zu schaffen. Für Immobilienkonzerne kommt Ungemach von ganz anderer Seite. Die Berliner Stadtentwicklungssenatorin plant für die Hauptstadt nämlich eine Deckelung der Monatsmiete auf maximal knapp 8 Euro pro Quadratmeter. Immobilienaktien geraten daraufhin unter Druck. Ob das Vonovia, Deutsche Wohnen oder die Papiere von Adler Real Estate sind, die Aktien geben zu Handelsschluss bis rund 3% nach. Gefragt, wie sie denn die Geschäftsaussichten für die kommenden Monate bewerten, da zeigen sich viele Unternehmer ziemlich skeptisch. Abzulesen am jüngsten Umfrageergebnis des Münchner IFO-Instituts. Kein Wunder, wenn Gold immer teurer wird. Gold gilt in unruhigen Zeiten ja so etwas wie eine Krisenwährung. In Euro gerechnet hat der Goldpreis zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch erreicht. Immerhin, zu Handelsschluss, kann sich der DAX von seinem Tagestief erholen. Er steht bei 11.658 Punkten.
Und wir bleiben bei der Wirtschaft nach Claudia Werle. Kaum ein anderer hat Deutschlands Automobilbranche so geprägt wie der langjährige VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch. Wie die Welt unter Berufung auf seine Familie berichtet, ist er gestern Abend im Alter von 82 Jahren gestorben. Ulla Merz erinnert an Ferdinand Piëch.
Autos bauen, das nannte Piëch einmal sein größtes Hobby. Und mit Autos hatte er es fast sein ganzes Leben zu tun. Geboren 1937 in Wien als Kind des Anwalts Anton Piëch und dessen Frau Luise. Die war Tochter des Autopioniers Ferdinand Porsche. Nach dem Besuch eines Schweizer Internats studierte Piëch Maschinenbau. Seine Diplomarbeit schrieb er über die Entwicklung eines Formel-1-Motors. Seine Karriere startete Piëch 1963 in Stuttgart-Zuffenhausen bei seinem Onkel Ferdinand Porsche Junior, der die Firma Porsche nach dem Krieg wieder neu aufbaute. 1972 entwickelte Piëch als freier Ingenieur für die Daimler-Benz AG Grundlagen für einen 5-Zylinder-Dieselmotor. Gleichzeitig wechselte er zur Firma NSU Auto Union AG, der späteren Firma Audi in Ingolstadt. Dort wurde er 1988 Vorstandschef und machte Audi zum Oberklasseanbieter. Inmitten einer schweren Krise übernahm Piëch 1993 als Vorstandschef VW. Dort drohten Massenentlassungen. Doch Piëch gelang es, diese gemeinsam mit Personalvorstand Hertz und den Gewerkschaften abzuwenden, unter anderem durch die Einführung der Vier-Tage-Woche. Piëch brachte VW wieder auf Kurs. 2002 wechselte er dann an die Spitze des Aufsichtsrats. Mehr als zwei Jahrzehnte lenkte er die Geschicke des Konzerns. Doch im April 2015 kam es zum Bruch. Piëch gab seinen Posten als VW-Aufsichtsratschef auf, nachdem ihm seine Verwandten im Machtkampf mit VW-Chef Winterkorn die Gefolgschaft versagt hatten. Kurz zuvor hatte Piëch seinem Ziehsohn Winterkorn öffentlich das Vertrauen entzogen und erklärt, er sei auf Distanz zu ihm. 2017 verkaufte Piëch dann seine milliardenschweren Unternehmensanteile.
Ulla Merz erinnerte an Ferdinand Pirch. 5 Jahre lang sollen sie nicht weiter steigen, die Mieten in Berlin, so will es die Landesregierung, so will es der Senat. Doch Stadtentwicklungssenatorin Lompscher reicht das offenbar nicht. Sie will zu hohe Mieten sogar kürzen, einen maximalen Quadratmeterpreis festlegen. Aus Berlin Sebastian Engelbrecht.
Die Pläne der Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher sind radikaler als bisher bekannt. Ursprünglich sollten die Mieten von etwa 1,4 Millionen Wohnungen nur eingefroren werden, rückwirkend zum 18. Juni 2019. Jetzt wurde ein internes Papier der Senatsbauverwaltung bekannt. Daraus geht hervor, dass per Gesetz Mietobergrenzen eingeführt werden sollen. Wer zum Beispiel in einem Gründerzeithaus wohnt, das vor 1918 gebaut wurde, dürfte demnach höchstens 6,03 € Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter zahlen. Wohnungen, die zwischen 1991 und 2013 gebaut wurden, sollen auf höchstens 7,97 € pro Quadratmeter gedeckelt werden. Nach dem Willen von Bausenatorin Lompscher sollen die Berliner Bezirksämter die Einhaltung dieser Mietobergrenzen überwachen.
Wir stellen uns vor, dass die Bezirksämter die Anlaufstellen sein sollen für die Mieterinnen und Mieter. Wir stellen uns vor, dass Mieterinnen und Mieter Verstöße gegen das Gesetz dort anbringen können und dass dann die Bezirksämter entsprechend den Dingen nachgehen und dann eben auch Bescheide erlassen können oder auch Bußgelder erlassen können.
Mieter sollen künftig beim Bezirksamt eine Überprüfung ihrer Miete beantragen können. Das Amt kann dann die Reduzierung der Miete festlegen, wenn sie über der im Gesetz festgelegten maximalen Höhe liegt. Das gilt auch für Mietverträge, die seit Jahren bestehen. Lompscher reagiert mit dem Mietendeckel auf die in den vergangenen 10 Jahren sprunghaft gestiegenen Mieten in Berlin.
Als für das Wohnen zuständige Senatorin habe ich ein Interesse daran, dass man in Berlin dauerhaft und langfristig gut wohnen kann, dass die Menschen keine Existenzängste haben angesichts exorbitant steigender Mieten.
In dem Entwurf aus dem Hause der Bausenatorin wird nicht zwischen Wohnlagen unterschieden, nur nach dem Baujahr der Gebäude. Auch deshalb verwirft Christian Greff den Plan. Er ist Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus für Bauen und Wohnen.
Dieser Plan ist unseriös und er ist unsozial. Er ist unsozial, weil Sie in einer Altbauwohnung am Kurfürstendamm eine ähnliche Miete zahlen wie beispielsweise in einem Plattenbau in Marzahn, wo mein Wahlkreis sich befindet. Er ist unseriös, weil er rechtlich natürlich nicht sich umsetzen lässt. Er verstößt gegen die Verfassung Deutschlands, aber auch Berlins.
Von Enteignung spricht der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja. Man werde jedes Mittel ausschöpfen, um die Sozialismusfantasien des Senats zu beenden. Dazu gehöre auch eine Normenkontrollklage vor dem Verfassungsgericht. Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Berlin, Beatrice Kramm, erklärte, das beschriebene Vorgehen sei völlig unverhältnismäßig. Wirtschaftlich wäre es für Berlin eine Katastrophe, so die IHK-Präsidentin. Ein Sprecher des Eigentümerverbandes Haus und Grund ließ verlauten, Berlin wolle offenbar die private Wohnraumvermietung abschaffen.
Aus Berlin Sebastian Engelbrecht. Endspurt im sächsischen Wahlkampf. Wir haben davon vorhin schon etwas gehört. Am Sonntag wird gewählt, ein neuer Landtag. Und die Spitzenkandidaten haben sich am Abend im Fernsehen einen letzten großen Schlagabtausch geliefert. In der Wahlarena des Mitteldeutschen Rundfunks. Unser Sachsen-Korrespondent Bastian Brandau hat zugeschaut und uns gerade seinen Bericht überspielt.
Die Klimapolitik nimmt großen Raum ein im ersten Drittel der Diskussion. Sachsen hängt beim Ausbau der erneuerbaren Energien hintendran. Auch hier machen junge Menschen von Fridays for Future Druck.
Wie wollen Sie es schaffen, dass diese Treibhausgasemissionen reduziert werden und dass Sachsen seinen Teil dazu beiträgt, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird?
Ein Heimspiel für die grüne Spitzenkandidatin Katja Mayer, einzige Frau auf dem Podium. Die Grünen in Sachsen sind sich in der Klimapolitik weitgehend einig mit den Linken. SPD und CDU haben zwar den Kohlekompromiss mitverhandelt, kommen aber mit der Umsetzung nicht so recht voran. Und dann sind da noch die Kohlefans in Sachsen von der AfD und der FDP. Beide Spitzenvertreter äußern an diesem Abend Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Landeschef Holger Zastrow von der derzeit außerparlamentarischen FDP.
Ja, ich halte den Kohleausstieg für falsch, den voreiligen Kohleausstieg. Ich finde doch diese bayerische Unsolidarität, die man jetzt von Herrn Söder hört, unerträglich. Man entscheidet hier am grünen Tisch irgendwo in der Entfernung über das Schicksal von Zehntausenden Menschen.
Menschen in einer Region, die sich abgehängt fühlt und, betrachtet man den öffentlichen Personennahverkehr auch ist, wie viele Regionen in Sachsen. 39 Bahnstrecken geschlossen seit 1990, zählte MDR auf, 500 Kilometer Schienenwege zurückgebaut, so das Argument des linken Politiker Gebhardts. Wie den ÖPNV verbessern? Die Frage eines Pendlers zwischen den Landkreisen Meißen und Bautzen.
Mal kurz dazwischen gefragt, wie lange brauchen Sie jetzt oder würden Sie brauchen, wenn Sie mit dem ÖPNV fahren würden?
Also in der bestmöglichen Verbindung 2 Stunden 15 Minuten. Mit dem Auto brauche ich etwa 50 Minuten und bin sehr viel flexibler natürlich.
Das ist natürlich ein absolut unattraktiv, wenn Sie mit dem ÖPNV unterwegs sind. Das
antwortet die Grüne Katja Mayer, an die gerade zu Beginn viele Fragen direkt adressiert werden.
Deswegen sagen wir Grüne, wir brauchen eine Mobilitätsgarantie für ganz Sachsen, dass es mindestens im Stundentakt ein Angebot an Bus und an Bahn gibt.
Den Ausbau des ÖPNV befürworten alle Parteien, auch wenn die Konzepte unterschiedlich sind. Ähnliche Einigkeit beim Bedarf nach neuen Polizeikräften, die bisher angeschobenen 1000 neuen Stellen nicht ausreichend. Anders sieht es bei der Bewertung des Polizeigesetzes aus, gegen das Linke und Grüne klagen. Bei der Bildung gibt es eine andere Aufteilung. Während die seit 1990 regierende CDU gegen das gemeinsame längere Lernen ist, ist hier Koalitionspartner SPD anderer Meinung. Gemeinsam mit Grünen und Linken befürwortet Wirtschaftsminister Martin Dulich, SPD, einen Volksantrag zur Gemeinschaftsschule. Sachsen ist das Land mit der geringsten Tarifbindung, nur 39%. Eine höhere Tarifbindung ist für AfD-Chef Jörg Urban trotzdem keine Option. Ihm widerspricht in der Diskussion Linken-Chef Rico Gebhardt.
Sie müssen unsere Unternehmen vor allen Dingen erstmal entlasten, damit sie eben auch gerade mit einer Konkurrenz, die wir ja in sehr nahe liegenden Wirtschaftsregionen in Polen und Tschechien haben, auch mithalten können. Die Steuerlast in Deutschland ist einfach deutlich höher als in anderen Ländern. Und da nützt uns eine Tarifbindung nichts, wenn ein Unternehmen am Ende schließen muss, weil es die Löhne nicht mehr zahlen kann, weil es nicht konkurrenzfähig ist.
Ja, gut, Rico Gebhardt.
Ich meine, das ist jetzt wieder ein bekloppter Vergleich, den Sie machen. Wie können Sie sich uns jetzt mit Tschechien und mit Polen vergleichen? Ich meine, wir vergleichen uns.
Das sind unsere Nachbarregionen.
Nee, ich vergleiche mich mit Baden-Württemberg und mit Bayern.
Auch Ministerpräsident Kretschmer verteidigt die Lohnpolitik seiner Regierung. Hier gibt es Streitigkeiten mit dem SPD-Partner in Dresden, genau wie beim Thema Grundrente in Berlin.
Und wir müssen beim Thema Grundrente uns um die Menschen kümmern, die unverschuldet in den 90er Jahren durch diese gebrochenen Erwerbsbiografien in diese Situation gekommen sind. Die lassen wir nicht allein. Die kriegen jetzt eine anständige Grundrente. Wir kämpfen darum in Berlin. Wenn es mir wegen mir gegangen wäre, wären wir schon fertig gewesen. Ich bin da auch sehr ärgerlich, aber wir lassen da nicht locker.
Die letzten Umfragen sehen die CDU vor der AfD, dahinter Linke, Grüne und die SPD. Um Rechtsextremismus oder rassistisch motivierte Gewalt geht es nicht an diesem Abend, ein Jahr nach Beginn der rechten Ausschreitungen in Chemnitz. Die Diskussion verläuft meist ruhig und sachlich. Die konkreteste Koalitionsaussage kommt von der SPD.
Geht ja insgesamt am 1. September um Verlässlichkeit. Da braucht man sich auch bloß die Umfragen anschauen. Also am Schluss geht es ja darum, haben wir eine Mehrheit von CDU, Grünen und SPD oder wird das Land unregierbar?
Der Bericht aus Dresden von Bastian Brandau. Wer mit dem Auto von A nach B fährt, kann sich die Kosten dafür in 2-3 Schritten selber ausrechnen. Wie teuer war das Auto? Wie viel kostet die Versicherung? Wie hoch ist der Verbrauch? Wie teuer der Sprit? Am Ende kommt ein Kilometerpreis heraus, doch dabei bleibt es nicht. Verkehr verursacht Folgekosten, rechnet eine Studie vor, die der Lobbyverband Allianz pro Schiene in Auftrag gegeben hat. Und die haben es in sich. Die gesellschaftlichen Kosten des Verkehrs betragen demnach fast 150 Milliarden Euro. Und das jedes Jahr. Und das wären laut der Experten für jeden gefahrenen Autokilometer noch einmal 11 Cent obendrauf. Johannes Frevel berichtet.
Die Lobbyorganisation der Bahnbranche Allianz pro Schiene beauftragte das Schweizer Beratungsunternehmen Infras in Zürich mit einer Untersuchung über die sogenannten externen Kosten des Verkehrs, die zwar entstehen, aber Verursacher nicht oder allenfalls teilweise in Rechnung gestellt werden. Demnach verursachten Autos und Lastwagen gut 94% der Folgekosten, etwa durch Klimaschäden, Luftschadstoffe, Lärm- oder Gesundheitsschäden. Der größte Kostenfaktor sei indes, sagt Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene.
Die Unfallfolgekosten, in der Regel durch Autos und Lkw verursacht, werden nur zu einem Bruchteil von den Kfz-Haftpflichtversicherungen getragen. Der Großteil wird abgewälzt auf die Krankenkassenbeitragszahler und auf die Berufsgenossenschaften. Wir alle zahlen für Folgeschäden aus dem Straßenverkehr.
Die Bahn-Lobbyorganisation drängt auf die Verkehrswende, also die Verlagerung von Personen- und Frachtverkehr auf die Schiene. Mindestens 86 Milliarden Euro wollen der Bund und die Bahn in ein besseres Schienennetz investieren, damit bis 2030 doppelt so viele Menschen in Fernzüge steigen können. Doch die Folgekosten einer weiter verschleppten Verkehrswende seien viel höher, zeigt die Studie.
Unterm Strich kommen wir auf die erschreckende Zahl von 149 Milliarden Euro externe Kosten des Verkehrs pro Jahr in Deutschland. Das ist schwindelerregend.
Auf Autofahrer kommen also wahrscheinlich nicht nur höhere Kosten durch eine CO2-Bepreisung, Innenstadtmaut oder steigende Parkgebühren zu. Eine Umlage aller Unfallfolgekosten könnte zudem die Versicherungsprämien im Mittel um etwa jährlich 450 Euro pro Auto in die Höhe treiben. Pflege dämpft indes Befürchtungen.
Bevor der Autofahrer tatsächlich diese 400, 450 Euro mehr zahlen muss an seine Kfz-Haftpflicht und die Unfallversicherung, werden sicherlich etliche Jahre vergehen. Bevor der Bahnverkehr tatsächlich so ausgebaut und so attraktiv ist, dass er Millionen zusätzliche Fahrgäste von Straße und oder Flugzeug aufnehmen kann, werden auch Jahre vergehen. Wichtig ist nur, dass die Politik jetzt anfängt, die Preissignale anders zu setzen.
Der Luftverkehr kommt in der Studie vergleichsweise gut weg. Durch den geringen Marktanteil an der Gesamtmobilität werden Airlines beim Inlandsverkehr nur 0,9% aller Folgekosten angelastet.
Soweit Johannes Frevel. Am Ende unserer Sendung wollen wir noch einmal kurz an deren Anfang zurückkehren, zum Treffen der G7-Staaten, denn die haben umfangreiche Hilfen für Brasilien beschlossen im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände entlang des Amazonas. Einzig Hilfe aus dem Ausland hat Brasiliens Präsident Bolsonaro bislang abgelehnt. Vielmehr verbittet er sich eine Einmischung mit kolonialer Mentalität, wie er sagt. Anne Herberg über die Lage in den Waldbrandgebieten.
Verkohlte Baumstümpfe, Rauchschwaden, Asche. Das Feuer kam in der Nacht. Wahrscheinlich hat ein Nachbar Müll verbrannt, glaubt Anicia Maria da Silva. Wegen der extremen Trockenheit breiteten sich die Flammen dann in Sekundenschnelle aus und zerstörten ihren Acker und ihre Kokospalmen. Anicia Maria da Silva lebt in Mato Grosso, einer der am stärksten von den Waldbränden betroffenen Regionen. Ich hielt den Rauch nicht mehr aus. Wegen der Glut am Boden schmolzen meine Schuhsohlen, mein Fuß schmerzte. Ich dachte, ich verliere meinen Hof. Jeden Tag kommen neue Brandherde hinzu. Auch in Nationalparks und Schutzgebieten brennt es. Die lokalen Einsatzkräfte sind am Ende ihrer Kräfte, sagt Feuerwehrmajor Antonio Marco Guimarães. Ihm fehlen Mittel und Feuerwehrleute. Die größte Herausforderung ist die Größe des Gebiets. Es ist für uns unmöglich, überall zu sein und alle Brandherde zu bekämpfen. Am Wochenende haben sie nun die Unterstützung von tausenden Soldaten und der Polizei bekommen. 7 Amazonasstaaten haben die Hilfe der Militärs bereits angefordert. 2 große Löschflugzeuge sind vom Bundesstaat Rondônia aus gestartet, um die Brände aus der Luft zu bekämpfen. Doch bisher werden kaum Fortschritte gemeldet. Dichte Rauchwolken behindern die Sicht, der Wind facht Feuer immer wieder neu an, berichten Journalisten, die vor Ort sind. Die Hilfe der G7-Staaten will Präsident Jair Bolsonaro dennoch nicht annehmen. Die 7 führenden Industriestaaten hatten den von den Waldbränden betroffenen Ländern bei ihrem Gipfel in Biarritz technische und finanzielle Soforthilfe zugesagt. Es soll um umgerechnet fast 18 Millionen Euro gehen. Angedacht ist auch ein globaler Fonds, aus dem Wiederaufforstungsprojekte finanziert werden sollen. Brasilien stehe derweil in Kontakt mit anderen Staatschefs. So wolle Israel ein Löschflugzeug schicken. Auch gäbe es Gespräche mit Kolumbiens Präsident Iván Duque. Der hatte zuvor einen Pakt zum Schutz des Regenwaldes vorgeschlagen. Dabei, so Bolsonaro, gehe es um die Notwendigkeit eines gemeinsamen Plans der Länder der Amazonasregion, um die Souveränität und die Bodenschätze zu schützen. Gegensätzlich zur Position von Präsident Jair Bolsonaro äußerte sich am Montag der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles. Er sprach sich offen für finanzielle Unterstützung der G7-Staaten im Kampf gegen die Waldbrände im Amazonasgebiet aus. Solche Hilfen seien willkommen, sagte Salles am Montag vor Journalisten in Sao Paulo.
Anne Herberg berichtete und wir kommen zu unserer Presseschau mit meinem Kollegen Tobias Zien.
Der zu Ende gegangene G7-Gipfel steht im Mittelpunkt der Kommentare. Für Gastgeber Macron war der Gipfel ein voller Erfolg, analysiert die Tageszeitung und führt aus: Nicht nur stahl der französische Präsident mit seinem unwiderstehlichen Charme allen anderen die Show. Macron hielt Wort mit seinem Versprechen, den verkrusteten Kreis der Industriestaaten aufzubrechen. Bei der Zusammenkunft wurden neben dem iranischen Außenminister auch die Staatschefs von Ruanda, Chile, Australien, Indien und Südafrika gesehen. Fehlt nur noch eins: den G7-Gipfel umbenennen in Ü7-Gipfel. Außer Spesen nichts gewesen? Fragt die Neue Osnabrücker Zeitung und schreibt: mitnichten. Nach dem Gipfel ist die Welt zwar noch lange kein besserer Platz, aber es gibt immerhin Signale der Entspannung, wie Trumps grundsätzliche Bereitschaft zum Dialog mit Irans Präsident Rouhani und seine wieder etwas versöhnlicheren Töne im Handelskonflikt mit China. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist etwas skeptischer. Zum Schluss überschlugen sich die Erfolgsmeldungen. Der Handelskrieg ist abgesagt, China und die USA reden wieder miteinander. Annäherung auch im Iran-Konflikt. Der US-Präsident nannte die Bundeskanzlerin gar eine brillante Frau und will sehr bald nach Deutschland reisen. Doch der Frieden ist brüchig. Die enthusiastischen Äußerungen über den G7-Gipfel können nicht über die Trennlinien in der Sicherheits-, Klima- und Handelspolitik hinwegtäuschen. In der Heilbronner Stimme ist zu lesen: die wichtigste Botschaft des Gipfels lautet, die Vertreter der G7 sprechen und beschließen miteinander. Selbstverständlich ist das leider nicht mehr. Daher ist jedes Aufeinanderzugehen gut. Das Straubinger Tagblatt ist erleichtert, denn der Gipfel ist alles in allem unfallfrei zu Ende gegangen. Das ist mehr, als man im Vorfeld erwarten konnte. Berlins Bausenatorin plant eine Deckelung der Mieten in der Hauptstadt. Die Süddeutsche Zeitung ist wenig überzeugt. Der Mietdeckel ist das falsche Mittel. Er ist ein zu grobes Instrument für ein vielschichtiges Problem. Der Wohnungsmarkt ist kompliziert. Gegen das Grundproblem stetig steigender Mieten hilft nur zu bauen, vor allem Sozialwohnungen. Dafür muss Politik verlässlich sein. Die Frankfurter Rundschau urteilt: keine Frage, die Mietentwicklung in einigen Berliner Bezirken grenzt an Wahnsinn. Dumm ist nur, Unsinn hilft leider gar nicht gegen Wahnsinn. Der Berliner Senat muss kräftig nacharbeiten, wenn ein Entwurf für eine Mietobergrenze gelingen soll, die zumindest eine Chance darauf hat, vor den Gerichten Bestand zu haben.
Tobias Zehn mit Unsinn und Wahnsinn und unserer Presseschau. Ich bin Mari Dobowiszek und ich wünsche Ihnen am Ende unserer Sendung Das war der Tag eine gute Nacht.